Berit Millar, Bund der Beschneidung. Wie selbstverständlich gehört zum Weihnachtsfest die Geschichte der Geburt Christi aus dem Lukasevangelium. Sie wird in kirchlichen und häuslichen Feiern gelesen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot ausging und so weiter. Bis zu den Worten, die Hirten aber kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Andernteils oder ein wenig später wird vielleicht auch die Geschichte von der Darstellung Jesu im Tempel mit den ergreifenden Worten des Schimeon vorgetragen: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Zwischen beiden Erzählungen sind eingefügt und erscheinen wie beiläufig geschriebener Übergang einige Worte, die für jüdische Leser und deren Glauben großes Gewicht haben. In christlichen Versammlungen aber werden sie meist übergangen oder kaum beachtet. Da wird auf die Beschneidung Jesu hingewiesen, auf seine Namensgebung und von der Erfüllung des Gebotes zur Reinigung der Mutter. Berit Millar, Bund der Beschneidung. Die Beschneidung ist eine der wichtigsten und heiligsten Pflichten, die dem Volk der Juden mit der Tora auferlegt wurden. Ihr Gebot geht zurück auf Abraham, der nach der Weisung Gottes sich selbst seinen Sohn Ismael und später dann den Isaak beschneiden musste. Sie gilt als Zeichen, 1. Mose 17, Vers 10 bis 12, ich lese mal. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn's 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen und so weiter. Das sind Worte, die dem Abraham gesprochen wurden. Und deshalb nennen wir den Abrahamsbund auch den Bund der Beschneidung oder umgekehrt. Die Beschneidung ist das Bundeszeichen in diesem Bund. Römer 4, Vers 11 bezeichnet die Beschneidung als Siegelung, als Siegel. Ein Siegel, Sie wissen, was das bedeutet, hat eine ganz wichtige Bedeutung für den, der das Siegel anbringt und umgekehrt. Die Beschneidung muss nicht am 8. Tag vollzogen werden, wenn wichtige Gründe dagegen sprechen, zum Beispiel Krankheit, wodurch den Blutverlust die Krankheit schlimmer werden könnte. Deshalb dann eine Verschiebung. Aber wo die Beschneidung nicht geschieht, da gilt der Unbeschnittene als nicht dem jüdischen Volk und seiner Glaubens- und Lebensgemeinschaft zugehörig. 1. Mose 17, Vers 14. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. So ernst ist diese Beschneidung. Ich kenne Juden, die nicht beschnitten sind. Und viele, viele, die jetzt aus Russland kommen, sind nicht beschnitten. Atheistisch erzogen und aus für sie lebenswichtigen Gründen nicht vollzogen von ihren Eltern, damit sie nicht als Juden auffallen. Jetzt werde ich vom Stuhl des Elia sprechen. Grundsätzlich ist es die Aufgabe des jüdischen Vaters, seine Söhne zu beschneiden. Da dies aber ein komplizierter und nicht ungefährlicher Vorgang ist, kann sich der Vater durch den dafür in der Gemeinde bestellten und vom Rabbinat geprüften Mohel, auf Deutsch Beschneider, vertreten lassen, was in der Regel ja auch geschieht. Die Beschneidung kann in der Synagoge, vor der Gemeinde, aber auch in einem dafür vorbereiteten festlich geschmückten Saal oder auch nur in der Wohnung geschehen, wo immer. Notwendig ist die Gegenwart von mindestens 10 Personen, den Minyan. Sie wissen ja, dass jeder Gottesdienst bei den frommen Juden nur stattfinden kann, wenn mindestens 10 Männer anwesend sind. Frauen zählen da nicht mit, auch wenn sie oben auf der Empore sitzen und zugucken, wie die Männer Gottesdienst feiern. Für die Orthodoxie, für die jüdische Orthodoxie gilt die Frau als nicht gottesdienstfähig mit der Begründung, durch das Weib kam die Sünde in die Welt, Eva. Also 10 Männer. Wenn ich so manchen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Deutschland besuche, dann suche ich manchmal 10 Männer. Ich habe in Norddeutschland einmal einen Gottesdienst erlebt, wo ich predigen sollte und auch an der Liturgie beteiligt war. Und die Gemeinde bestand aus ihrem Pfarrer. Und der war Berneuchner und hat eine strahlend schöne Stimme gehabt. Er hat die Liturgie gesungen. Und die Gemeinde hat strahlend geantwortet in einem tollen Sopran. Das war seine Frau. Und dann waren noch 2 alte Damen da, die nicht singen konnten, und 2 Konfirmandinnen. Und ich, Entschuldigung, 2 Männer. Werde ich nie vergessen. Und dieser gute Amtsbruder hat Wert darauf gelegt, den ganzen Gottesdienst durchzuziehen, von vorne bis hinten. Ich habe ihm gesagt, weißt du, es wäre besser gewesen, die 2 alten Damen in die Sakristei zu beordern und wir hätten mal um die verlorene Gemeinde gebetet. Wäre vielleicht wichtiger gewesen. Nun, warum 10 Männer? Warum denn? Die meisten Christen wissen das gar nicht. Sie kennen doch die Geschichte von Sodom und Gomorra. Da fing doch der Abraham mit Gott an zu handeln. Wenn es sind 50 Gerechte, willst du dann die Städte auch vernichten? Da wohnt doch mein Neffe Lot drin mit seiner Frau und seinen Töchtern. Nein, will ich nicht. 50. Und da handelt der Abraham runter bis auf 10. So, 10 Gerechte hätten die Städte am Leben erhalten. Und sie gab es nicht. 10 Männer, 10 Gerechte, fromme Juden, halten die Gemeinde am Leben. Mit ihrer Anwesenheit im Gottesdienst. Und der jüdische Gottesdienst ist zuerst mal Anbetung Gottes, Heiligung. Ein männlicher Pate hat die Aufgabe, den Mohel, den Beschneider, zu assistieren, indem er das Kind auf seinem Schoß für die Beschneidung bereithält. Und dafür muss er sitzen. Und er sitzt auf einem festlich geschmückten Stuhl, dem Elias-Stuhl. Zwei weitere Paten haben vorher das Kind von der Mutter empfangen und an den bereit zu haltenden Paten weitergereicht. Warum? Die Mutter ist aufgrund der Geburt 33 Tage lang unrein. Nach den Reinheitsgeboten. Und deshalb die Distanz jetzt zwischen der Mutter und dem Beschneidungsakt. Ich sagte, der Stuhl gilt als Thron des Elia. Warum? Elia hatte den irdischen Tod nicht zu erleiden. Und nach jüdischer Überlieferung begleitet er das Volk Israel als dessen Schutzgeist. Besonders aber gilt Elias als Beschützer der Kinder, da er den Sohn einer Witwe mit Hilfe Gottes vom Tod ins Leben zurückgebracht hatte. Bei jeder Beschneidung wird Elias unsichtbare Anwesenheit geglaubt, wie er auch als Heilsbringer in der messianischen Hoffnung Israels seinen festen Platz hat. Wenn Sie die Sederfeier kennen, ich müsste Ihnen mal Passa und Abendmahl beibringen, dann werden Sie wissen, dass da auf dem Sedertisch ein Eliasbecher steht, aus dem niemand trinken darf, der ist voll mit Wein gefüllt. Natürlich wird bei der Sederfeier Wein getrunken. Viermal einen Becher im Laufe des Abends, der bei Sonnenuntergang anfängt und nach Mitternacht aufhört. Aber aus diesem einen Becher, der ist meistens ein kostbarer Silberbecher, darf nicht getrunken werden. Warum? Elias ist der Wegbereiter des Messias. Er hält Israel in Wartestand, bis dass er kommt. Und wie es heißt, um Mitternacht wurden wir erlöst, Ägypten, Tötung der Erstgeburt, so wird es heißen, um Mitternacht werden wir einmal erlöst werden. Werden wir erlöst. Dann wird der Messias kommen und irgendein Haus frommer Juden betreten, wo eine Sederfeier stattfindet, wird nach diesem Eliasbecher greifen und daraus trinken. Und wenn das geschehen ist, dürfen alle daraus trinken. Dann geht die Botschaft bis ans Ende der Erde in alle jüdischen Gemeinden, zu allen Juden: Der Messias ist gekommen, die Zeit unserer Erlösung beginnt. In der Nacht, da er verraten war, nahm Jesus den Kelch und sprach und so weiter: Trinket alle daraus. Ja? Und dann ging diese Botschaft bis ans Ende der Welt. Der Messias ist gekommen. Er hat uns den Shalom Gottes gebracht. Heute noch. Auftrag seiner Gemeinde. Nun sprechen die Anwesenden beim Beginn des Beschneidungsaktes: Dies ist der Stuhl des Elias. Zum Guten sei seiner gedacht. Und schließlich sagt der Mohel den Segensspruch: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch seine Tora und uns die Beschneidung befohlen. Die Anwesenden antworten darauf mit Amen. Der Segensspruch wird vom Vater des Knaben wiederholt, mit einem Zusatz. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt durch deine Tora und uns die Beschneidung befohlen und den Sohn in den Bund unseres Vaters Abraham aufzunehmen. Während der Mohel das Segenswort gesprochen hatte, hatte er auch die Beschneidung vollzogen. Mit einem feinen, skalpellartigen Messer. In der alten Zeit war dies ein Messer aus Stein, wurde die Vorhaut des männlichen Gliedes, des Penis, abgetrennt, sodass die Eiche des Gliedes freigelegt wurde. Dies wird nun so bleiben am Leib des Jungen und des Mannes. Und ein nicht mehr zu korrigierendes Zeichen am Körper des Mannes für den Bund Gottes mit Israel sein und zur jüdischen Identität gehören. So blieb auch in Verfolgungszeiten der jüdische Mann erkennbar und musste unter Umständen um des Bundes willen sein Leben lassen. Berit Milah. Täglich wird der Jude über das Zeichen an seinem Leibe daran erinnert, wohin er gehört. Ob er das will oder nicht, ob er das glaubt oder nicht. Doch noch mehr, mit dem Glied des Mannes wird Leben gezeugt. Das bedeutet die Beteiligung des Menschen am Schöpfungswerk Gottes, 1. Mose 1, 26 bis 28. Des Gottes, der Leben schaffen und erhalten will. Und das fordert auch die sexuelle Verantwortung des Mannes für seine Familie vor Gott. Und jetzt muss ich mal ein bisschen abschweifen. Wenn Sie im zweiten Buch Mose, das Kapitel 4, mal aufschlagen würden, nicht jetzt, vielleicht wenn Sie Zeit haben. Und dann lese ich jetzt den Vers 25 vor. 24 und 25. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und beschnitt ihren Sohn die Vorhaut und berührte damit seine Scham und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab, sie sagte aber Blutbräutigam um der Beschneidung willen. Ganz schlaue Theologen haben diese Stelle ausgelegt, mit der Behauptung, das sei ein alter, uralter Mythos, der hier in die Bibel reingerutscht ist. Der Mythos vom Wüstengott, der alles Leben bedroht. Wenn Sie aber nun wissen, dass Gott geboten hat, dass alles Männliche, das nicht beschnitten ist, getötet werden soll, dann verstehen Sie jetzt das. Der Gershom, der Sohn von Mose, war nämlich nicht beschnitten. Und Zippora hat also mit der Nachvollziehung des Beschneidungsaktes, für das Mose eigentlich zuständig war, praktisch die Familie am Leben erhalten. Auch Frauen sind wichtig im jüdischen Glauben. Nicht immer, aber manchmal. Und immer öfters. Sie war durch Mose doch Jüdin. Wir können uns eine Ehe des Mose mit einer Frau aus dem Heidentum nicht anders vorstellen, als dass sie seinen Glauben geteilt hat. Es kommt ja öfter vor. Denken Sie an die Ruth zum Beispiel. So, nun, ich sagte, da spielte ein scharfer Stein eine Rolle. Und wenn Sie im Buch Josua, Kapitel 5, mal nachlesen würden, dann werden Sie feststellen, dass dort der Josua von Gott den Befehl bekam, alle jüdischen Männer zu beschneiden mit scharfen Messern aus Stein. Die alte Generation, die aus Ägypten auszog, war beschnitten. Die ist im Laufe der 40 Jahre gestorben und war nicht mehr. Die nachfolgende Generation war aber in der Wüstenwanderung nicht beschnitten worden, und das musste jetzt der Josua nachvollziehen. Und nun zeige ich Ihnen mal was. Scharfe Messer aus der Jungsteinzeit sahen so aus. Sie können es nachher näher ansehen. Damit konnte man also ein Wildschwein tranchieren oder einen Hirsch zerlegen oder sogar sich an ein Mammut heranwagen. Aber damit konnte man das kleine Geschlechtsteil eines junggeborenen Kindes nicht beschneiden. Dazu hatte man solche Messer, mit denen in der Jungsteinzeit auch operiert wurde. Ich habe diese Messer, gefunden in einem Ausgrabungsgelände in Jericho, wo man sehr ungenau ausgegraben hat. Dort ist ja ein Stadtturm ausgegraben worden, der uns mitteilt, dass hier einmal die älteste Stadt bisher bekannt stand, 10.000 Jahre alt. Und in dem Ausgrabungsschutt, wenn da die Regenzeit den himmlischen Saft hinunterprasseln ließ, dann wurde sowas manchmal ausgeschwemmt. Und ich war dann nachher im Jerusalem-Museum und habe dort diese Messerchen wieder gesehen in der Ausstellung als Beschneidungsmesser. So, Sie sind ja noch bildungsfähig, nehme an, Sie interessiert sowas auch, wenn ich das einflechte. Mit dem Akt der Beschneidung, für die der Vater verantwortlich ist, geschieht auch die Namensgebung. Jetzt wird der Name des Knaben zum ersten Mal ausgesprochen. Für die Wahl des Namens war die Mutter zuständig. Die Zeremonie endet dann mit einem Becher Wein, aus dem alle trinken und an dem auch der Säugling seinen Anteil haben muss. Natürlich kriegt er den nicht in der Nuckelflasche geliefert, sondern der Vater taucht seinen Finger in den Becher und bestreicht die Lippen des Säuglings. Wein und Brot sind die beiden Elemente, die zu jedem Fest gehören, und zwar vergorener Wein. Dann erfreut man sich einer festlichen Mahlzeit, für die Abraham mit seinem Tun als Vorbild galt und gilt. Sie kennen die Geschichte, wo er von drei Männern besucht wird, die er nun einlädt und bewirtet. Und zwar so bewirtet, dass sein teures Weib Sarah hinten im Zelt schwer arbeiten musste und er die Speisen dann vortrug und sie den Gästen zureichte und nicht daran teilnahm, sondern im Abstand zusah, um sofort weiter zu bedienen. Das ist im Judentum das Zeichen für die Gastfreundschaft. Auf dieses Zeichen wird man sich berufen, wenn man nach dem Sinn der Gastfreundschaft gefragt wird. Und Sie wissen, dass diese Gastfreundschaft dann dem Abraham zum Segen wurde. Ich war sehr befreundet mit einem orthodoxen Juden, von dem ich viel gelernt habe, auch manchen jüdischen Witz. Und Sie wissen ja, je dreckiger es einem Juden geht, umso witziger wird er. Und der hat immer gesagt, Einen Gast im Haus heißt Gott im Haus. Unsichtbar. Die Beschneidung als Eintritt in den Bund Gottes mit Israel ist so wichtig, dass sie auch am Schabbat und sogar am Yom Kippur durchgeführt werden muss, wenn dies der 8. Tag nach der Geburt des Kindes ist. Berit Milah, der Bund der Beschneidung, gilt als ein Bund zum Leben. Und alles, was zur Rettung ins Leben hinein dient, hat Vorrang vor allen anderen Geboten. Sie wissen ja, dass man am Schabbat nicht, zum Beispiel nicht Feuer zünden darf. Und dass es deshalb auch verboten ist, am Schabbat Auto zu fahren. Was tun wir denn mit dem Zündschlüssel? Also auf keinen Fall Auto fahren. Aber Rebbe, der Krankenwagen. Und da gilt ein Grundsatz im jüdischen Glauben. Not bricht Gebot. Wenn es um die Rettung eines Menschenlebens geht, darfst du dich auf den Thron Gottes setzen und alle seine Gebote außer Kraft setzen. Mit Ausnahme von Mord, wenn es um einen Mörder geht, der gerettet werden will, oder Götzendienst, wenn du dein Leben hergeben musst, weil der römische Kaiser das Weihrauchopfer für seine Person verlangt, das war Götzendienst, und Ehebruch. Auf Ehebruch steht ja im jüdischen Glauben im Alten Testament Todesstrafe. Das sind die drei Ausnahmen, wo es nicht geht. Aber sonst immer. Also deshalb auch die Beschneidung am Yom Kippur, dem heiligsten Festtag Israels. Mit der Beschneidung übernimmt der Vater unter anderem auch die Verpflichtung, den Sohn in den jüdischen Glauben, das heißt in die Tora, einzuführen und zum Tora gehorsam anzuhalten. Denn seit Moses gehört die Tora ebenso zum Bund und nach 3. Mose 18,5 ist sie der Weg zum Leben. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Nun der Loskauf des Erstgeborenen und die Reinigung der Mutter. Nach 2. Mose 13,2 ist ein erstgeborener Knabe unmittelbares Eigentum Gottes und gehört deshalb zum Tempel und in den Dienst der Priester. Ganz gleich in welcher Form. Davon kann der Erstgeborene befreit, ausgelöst werden, mit Hilfe einer Abgabe, können Sie lesen, 4. Mose 18,16. Diese Auslösung soll am 31. Tag nach der Geburt geschehen und kann unter Umständen zusammengelegt werden mit der Reinigung der Mutter am 33. Tag, die bis dahin als unrein gilt und sich von allen gottesdienstlichen Geschehen fernzuhalten hat. Auslösung der Erstgeburt und Reinigung der Mutter, beide Vorgänge, wie auch der Beschneidung Jesu, werden benannt in der Geschichte um Christi Geburt. Lukas 2, 21 bis 24. Und da die Tage der da 8 Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, da ward sein Name genannt Jeshua, wie er genannt war von dem Engel, ehe denn er im Mutterleibe empfangen ward. Und da die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, auf dass sie ihn darstellten dem Herrn, wie denn geschrieben steht in dem Gesetz des Herrn. Alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und dass sie geben das Opfer, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn. Also die Auslösung. Die Reinigung der Mutter geschieht mit einem Tauchbad. Bei jeder Synagoge, so soll es sein, befindet sich ein Bassin mit Wasser, möglichst mit fließendem Wasser, was eine Quelle abgeleitet wird oder von einem Fluss Wasser abgeleitet wird. Da taucht dann die Mutter in Begleitung von rituellen Gebeten unter und wieder auf. Das ist der symbolische Akt und gilt als Reinigung der Mutter nach der Geburt. Also nach einem Monat praktisch nach Vollzug der Geburt des Kindes, auch des Mädchens, das natürlich nicht beschnitten wird wie in manchen verrückten Völkern. So, Berit Milah für Erwachsene. Die Aufnahme eines nicht von einer jüdischen Mutter geborenen Mannes in das Judentum muss mit seiner Beschneidung besiegelt werden. Auch der jüdische Mann, der nach seiner Geburt nicht beschnitten wurde, hat dies noch als Erwachsener an sich geschehen zu lassen. Damit verbunden gilt die Verpflichtung, die Tora Israel zu achten und zu leben. Der Staat Israel hat jetzt eine Verordnung erlassen, dass alle Männer, die aus Russland kamen und nicht beschnitten sind, sich jetzt nachträglich auf Kosten des Staates beschneiden lassen können. Sie werden es nicht alle tun. Ich habe einen engen Freund, einen jüdischen Arzt, der aus Rumänien stammt und großer Kenner des Landes Israel ist, Archäologe nebenbei, ist nicht beschnitten. Und er hat mir das auch erklärt, aber das würde jetzt zu weit führen. Berit Milah, auch für Christen aus den Völkern. In der Zeit der ersten Christen, das waren ja jüdische Menschen, war die Frage strittig, ob Heiden, die sich zur Nachfolge Jesu als Messias der Juden entschieden haben, nicht zuerst Juden werden müssten. Nur so könnten sie verstehen lernen, was ein Leben mit der Tora bedeutet und womit auch das Erlösungswerk Jesu man begreifen kann. Befreiung von der Last der Tora. Wie will ich das begreifen, wenn ich sie nie getragen habe als Last? So war die Meinung damit. Mit Leidenschaft hatte dies der Apostel Paulus abgelehnt. Sie kennen die Auseinandersetzung auf dem ersten Apostelkonzil, Apostelgeschichte 15. Und er hatte sich durchgesetzt mit der Begründung, dass die Befreiung von der Last der Tora durch deren stellvertretende Erfüllung mit dem Opfertod Jesu nicht eine neue Last für Nichtjuden werden darf. Für jüdische Christen konnte die Beschneidung weiter gelten in Anerkennung des Abrahamsbundes und als Zeichen der Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Deshalb hatte auch Paulus seinen Schüler und Mitgefährten Timotheus persönlich beschnitten, was an ihm nicht vollzogen wurde. Seine Mutter war Jüdin und das hätte getan werden müssen. Das war ein Nachvollzug. Und so werden also auch die Kinder unserer jüdischen Christen, nicht nur in Israel, auch hier beschnitten. Wir haben inzwischen in Deutschland 8 judenchristliche Gemeinden zur Kenntnisnahme. Nun, die Taufe. Das neue Bundeszeichen. Für den Eintritt in den Bund Gottes durch Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, und damit in sein Erlösungswerk gilt für Juden und Nichtjuden die Taufe. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Haben Sie richtig gehört? Ich taufe dich auf den Namen, nicht im Namen Gottes des Vaters. Ich bin nicht Stellvertreter Gottes in diesem Fall. Auf den Namen. Hier wird in der Taufe das Kind oder auf den Namen Gottes gelegt. Der Mann, die Frau, die Erwachsenen auf den Namen Gottes gestellt. Das Fundament des neuen Lebens, die Taufe, die tragende Kraft, soll sie bedeuten, mit dem Namen Gottes verbunden. Yahweh, der heiligste Ausdruck für Gott im Judentum. Ich bin, der ich bin, der ich immer war, bin und sein werde, der ewig Seiende. Darauf dein Leben in dieser Welt und in der zukünftigen. Ich taufe dich auf den Namen. Ich habe erst am vorletzten Sonntag einen Taufgottesdienst gehabt. Auch für Nichtjuden gelten damit Verheißungen Gottes für Israel, die in Jesus Christus ihr Ziel und ihre Erfüllung haben. 2. Korinther 1,20. Und das Wort aus Epheser 4,5 verbindet beide zu einer Gemeinde, Juden und Nichtjuden. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und nicht zwei, eine. Da ist nicht mehr Beschnittener oder Unbeschnittener, sondern alles in allem Christus. Kolosser 3,11. Wie die Beschneidung ein einmaliges Ereignis ist und von Beschnittenen nicht mehr rückgängig gemacht oder korrigiert werden kann. Ob er nun später glaubt oder nicht glaubt, spielt gar keine Rolle. Das ist geschehen und bleibt, und dafür muss er sich einmal vor Gott verantworten. So auch die Taufe, sie ist ein Zuspruch, der gelten soll und will. Epheser 4, Vers 5 nennt eine Taufe. Für die damit verbundenen Folgen oder Forderungen, ob Glaube oder Unglaube, Gehorsam oder Ungehorsam, sind sowohl der Beschnittene als auch der oder die Getaufte verantwortlich. Natürlich wissen wir, dass noch die Taufe mit dem Heiligen Geist dazu gehört. Das ist ein Geschehen, das wir nicht in der Hand haben. Ich kann niemanden mit dem Heiligen Geist taufen. Aber mit dem Tauchwasser. Eigentlich sollte ja die Taufe ein Tauchbad sein, wie die Mikwe bei der Frau, bei der Reinigung. Auch ein jüdischer Mann, der ins Judentum eintritt und beschnitten wird, hat die Mikwe nochmal zu vollziehen, dieses Tauchbad. Und die Frau, auch wenn sie ins Judentum eintritt, das Tauchbad. Früher wurden die Säuglinge in so einem großen Taufbecken, gell, untergetaucht. Und dann haben sie einen Schnupfen gekriegt. Und so ist also nur noch übrig geblieben, das dreimalige Besprengen mit Wasser, das soll fließen. Nicht stehen, das Wasser, fließen, das Wasser. Zeichen des Lebens. Nun, Bar Mitzwa, der Sohn der Pflicht. Konfirmation im Judentum praktisch. 13 Jahre und einen Tag. Das ist das Alter, mit dem der jüdische Junge dann in die Pflicht des Glaubens gerät. Bar Mitzwa, Sohn der Pflicht. Gestern habe ich Ihnen gesagt, im Judentum geht es nicht so sehr um die rechte Lehre, sondern allererst um das rechte Tun. Sohn der Pflicht, Mitzwa. Die Gebote Gottes, die Weisungen Gottes sind für jeden Juden Mitzvot, Pflichten, die zu leben in Begriff des jüdischen Glaubens ist. Ab jetzt gilt nun der Junge als religionsmündig, ist für sich und seinen Glauben verantwortlich. Bis dahin ist das der Vater für den Sohn. Er ist verpflichtet, den Sohn mit dem jüdischen Glauben vertraut zu machen, mit ihm die Gebete zu sprechen, ihn die Tora zu lehren und zum Tora Gehorsam anzuhalten. Zum Gottesdienst hat er ihn mitgenommen und ihn hören lassen, wie die Schabbatlesungen in der Gemeinde vorgetragen werden. Jüdischer Glaube, so sagte ich, ist verpflichtendes Tun und will eingeübt sein. So lehren es die Weisen. Ab 5 Jahren soll das Kind den Tenach, das Alte Testament, kennen. Mit 10 Jahren die Mishnah. Das ist der grundlegende Teil des Talmuds. Die rabbinische Überlieferung, die mündliche Tora. Schauen Sie, da gibt es im Judentum 2 Torot. Die eine, ja, mindestens 1 Stunde Tora und Tora-Frömmigkeit im Judentum. Vielleicht nächstes Jahr kommen Sie wieder. Die Tora sind zunächst mal die 10 Gebote, Weisung zum Leben. Hinzu sind in den 5 Büchern Mose 603 Mitzvot dazugeschrieben worden, Pflichten. Mit den 10 Geboten also 613. Nun überträgt sich der Begriff Tora auf die 5 Bücher Mose, die Tora-Rolle im Toraschrein der Synagoge, die im Gottesdienst enthoben wird. Und dann wird ein Abschnitt gelesen werden. Die Tora-Rolle wird durch die Gemeinde getragen mit den 5 Büchern Mose. Juden stehen auf, küssen ihre Fingerspitzen, berühren die heilige Rolle, um sie zu würdigen. Sie gilt als heilig, heilige Schrift. Dann wird sie auf dem Almemor, dem erhöhten Podest mit dem Tisch, entrollt. 7 Männer werden aufgerufen, diesen Abschnitt jetzt zu lesen, je 1/7. Die Tora-Rolle ist in 52 bis 54 Abschnitte eingeteilt, je nach Zahl der Shabbatot in dem betreffenden Jahr. Und dabei verhüllen sie ihr Haupt mit dem Gebetstuch oder Gebetsmantel, wie es Mose tat, als ihm die Wirklichkeit Gottes in der Wüste begegnete, oder Elias auf dem Berg Gottes Horeb. Sie verhüllen ihr Haupt und berühren bei der Vorlesung die heiligen Buchstaben nicht, die sind mit der Hand geschrieben worden, und nehmen einen Tora-Zeiger und gehen den Worten nach, die für Anfänger sehr schwer zu lesen sind, weil da keine Vokale drin stehen. Die muss man wissen. Das sind nur Konsonanten. Wenn Sie BLN Punkt lesen, dann wissen Sie, dass das Berlin ist, gell? Und dass da was dazugehört. Also so ist es etwa auch da. Und die Mishnah bis zu 10 Jahren, zu dieser schriftlichen Tora ist nun eine mündliche Tora entstanden. Als die 5 Bücher Mose fixiert waren, ging ja die Geschichte Israels weiter. Neue Lebensumstände, neue Lebensverhältnisse, und immer wieder musste gefragt werden: Rebbe, was sollen wir machen? Was muss ich in diesem Fall oder in diesem Fall tun, um den heiligen Willen Gottes zu respektieren? Und die Rebbe, die Rabbiner mussten klären, das heißt, sie mussten die Köpfe zusammenstecken und nun überlegen, was. Und dann haben sie entschieden. Und diese Entscheidungen durften zunächst nicht schriftlich fixiert werden, um nicht zur schriftlichen Tora in Konkurrenz zu treten. Die mussten auswendig gelernt werden und weitergegeben werden von Generation zu Generation. Und das wurde immer mehr. Und nach der babylonischen Gefangenschaft war das so viel, dass man da spezielle Männer für brauchte, ausbilden mussten, die die ganze Überlieferung, die rabbinische Lehrtradition in sich verarbeiteten und parat hatten auf Fragen in der Gemeinde. So entstand der Stand der Schriftgelehrten. Jetzt wissen Sie es mal. Und als dann Jerusalem zerstört wurde durch die Römer und der Tempel nicht mehr war, die Opferfeuer erloschen, auch die Menorah mit ihrem Licht erlosch. Von da an hieß es und wurden zerstreut unter die Völker. Und da musste man nun dem Volk, das nun bis an die Enden der Erde sich verstreute, doch nun auch die mündliche Tora mitgeben. Und da wurde sie endlich niedergeschrieben. Ende des 2. Jahrhunderts war es fertig. Das war die Mishnah. Von Shana gehen. Dann Augenblick mal, gehen stimmt nicht, sondern es ist das Wort für auswendig lernen. Und dann ging ja die Geschichte Israels weiter. Ende des 5. Jahrhunderts wurde wieder schriftlich festgelegt, was inzwischen dazu kam. Und dieser Teil nennt man dann Gemara. Und von Gama gehen. Mishnah und Gemara bilden zusammen den Talmud. Talmud, Lehre. Lehre und lerne die Tora. Die Pflicht, gehorsam zu leben unter Gottes Willen. Ich sagte, es lehrten die Weisen ab 5 Jahren den Tenach, das Alte Testament, mit 10 Jahren die Mishnah, der grundlegende Teil des Talmud, und ab 13 das Übrige ein ganzes Leben lang. Die Beschäftigung mit der Tora, sowohl die schriftliche als auch die der rabbinischen Lehrtradition. In der Familie wird nun dieser Tag des Bar Mitzwa gefeiert. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns belebt, erhalten und uns bis zu dieser Zeit gebracht hat. Man hat sich versammelt. Mancher der Geladenen ist von weit her angereist, um die Freude eines erreichten Zieles mit dem Jungen zu teilen. Man hat ihn in die Synagoge hinein begleitet und nun steht er zum ersten Mal als gleichberechtigtes Glied in der Gemeinde und wird auch zu den mindestens 10 Männern, den Minyan, gehören, ohne die ein Gottesdienst nicht geschehen kann. Der Vater wird sich fragen müssen, ob er seiner Pflicht gegenüber dem Sohn Genüge getan hat, indem er ihm den jüdischen Glauben lieb und wert gemacht hat. Denn nun wird der Sohn eigenverantwortlich glauben und im Glauben leben müssen. Von jetzt an ist dem Vater eine Last abgenommen und er wird dankbar das Segenswort sprechen: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du mich von der Verantwortung für den Sohn befreit hast. Und jetzt komme ich zu 2 wichtigen Glaubenszeichen. Halten Sie es noch durch? Ja. Oh, so gut. Als Glaubenszeichen und Bekenntnis hat nun der Junge die Tefillin, die Gebetsriemen, angelegt. Da muss ich Ihnen da nochmal vorführen. Das sind 2 kleine Kästchen. Kleine Behälter. Die Gebetsriemen sind aus Leder angefertigt und zwar von der Haut oder von dem Fell koscher geschlachteten Tieren, Rind oder Kalb oder Ziege. Und da wird eine auf die Stirn gebunden, ein solches Kästchen. Beim Haaransatz, wenn der Haaransatz ein bisschen nach hinten gerutscht ist, dann muss man ungefähr wissen, wo er früher war. Und die andere auf den Oberarm und mit einer ganz bestimmten Anzahl von Wicklungen bis in den Mittelfinger hinein. Kopf und Arm. Hören und tun sind im Glauben zwei Elemente, die zusammengehören müssen. Was ist das für ein Glaube, der nur hört und nicht tut? Jesus nennt sowas Heuchelei. Und was ist das für ein Glaube, der nur tut, aber nicht mehr bereit ist zu hören? Der tut unter Umständen genau das Falsche und bildet sich ein, er tut immer recht und scheut niemand. Lässt sich nicht korrigieren. Hören und tun. In diesem Kästchen eingeschweißt ein kleines Stückchen Pergament, Haut eines koscher geschlachteten Lammes von den Schafen oder von den Ziegen. Mit hebräischen Buchstaben steht darauf geschrieben die Worte aus dem 5. Mose Kapitel 6. Ich lese sie. Shema Yisrael, Adonai Elyanu, Adonai Echad. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Hier steht eigentlich das Wort einzig. Nicht einer, einzig. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Also tun. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand. Und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Dieses steht hier drauf und ist in der Armtefila eingeschweißt. Binden auf deine Hand oder deinen Arm. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und deine Tore. Und darum, wenn sie in Israel waren, wissen sie das, ist da an dem Türrahmen eine Schatulle angenagelt mit dem Zeichen Shin, dem hebräischen Buchstaben Shin für El Shaddai, Gott der Allmächtige. Und darin, dieser Zettel eingeholt, hängt dort. Wenn der Jude nun aus seiner Wohnung geht oder aus seinem Haus für 200 Meter zum Bäcker oder für 2 Jahre auf Weltreise, wird er seine Fingerspitzen küssen und diese Schatulle berühren und damit bekennen, ja, Herr, zu diesen Worten will ich stehen. Sie sollen mich begleiten, wo immer ich gehe und lebe und stehe. eine Antwort auf die Glaubensverpflichtung. Nun wird es noch ein bisschen komplizierter, denn in der Kopftefila, die besteht aus, wenn Sie nachher gucken wollen, 4 kleinen Fächern. Und in diesen 4 kleinen Fächern ist dieses Schema Israel eingeschweißt aufgrund von 4 Stellen im 5. Mose in der schriftlichen Tora. 5. Mose 6,8, 5. Mose 11,18, 2. Mose 13,9, 2. Mose 13,6, müssen Sie nicht unbedingt jetzt wissen, können Sie nachlesen in den Festen Israels. Bitte? Ich wollte Sie eigentlich über, naja, wenn es sein muss. 5. Mose 6, Vers 8. Zweitens, 5. Mose 11, 18. Drittens, 2. Mose 13, Vers 9. Viertens, 2. Mose 13, Vers 16. Die Kopftefila. Und jetzt muss ich Ihnen mal was erzählen. Ich habe diese Aufnahme gemacht an der sogenannten Klagemauer. Einen jungen Israeli, modern angezogen, schön weißes Oberhemd. Statt des Gebetsschales oder Gebetsmantels hat er die Kippa auf. Das ist das Mindeste, was man haben muss auf seinem Haupt, wenn man unter Gott steht und betet. Sein Haupt muss man bedecken. Gehen Sie als Männer bitte nicht bloßen Hauptes in eine Synagoge. Nehmen Sie einen Hut mit oder eine Zipfelmütze, ist ganz egal. Und wenn Sie nichts dabei haben, nehmen Sie das Taschentuch, machen 4 Knoten an den Ecken und legen Sie auf den Kopf, wenigstens das. Die Frau sollte ein Kopftuch dabei haben. Auch nur, wenn Sie eine Synagoge besichtigen wollen. Also, und dann hat er Jeans an und hat die Tefillin angelegt, die Gebetsriemen. Und eine, die Armtefila, auf den rechten Arm gebunden. Ich habe das Bild veröffentlicht mehrmals und beim ersten Mal bekam ich Protestbriefe von deutschen Religionslehrerinnen. Die waren immer schlauer als ich. Und haben gesagt, das sei eine gestellte Aufnahme von einem Unwissenden. Man trägt die Armtefila links dem Herzen am nächsten. Das ist poetisch schön ausgedrückt, aber stimmt nicht. Man bindet sie auf den schwachen Arm. Wenn einer Linkshänder ist, bindet er sie rechts. Ich habe dann einen lieben Brief den beiden geschrieben, nie eine Antwort bekommen, nicht mal ein Dankeschön. Und es ist mal ein Buch geschrieben worden, was jeder vom Judentum wissen muss. 3 Beiträge von mir sind drin, ohne meinen Namen zu nennen, weil die Manuskripte den Rabbinern vorgelegt werden sollten. Und damit wir fehlerfrei schreiben. Ne? Und der Herausgeber, der hat sich nicht getraut, meinen Namen zu nennen, dann vielleicht hätten die Rabbiner die Manuskripte nicht mal angefasst. Aber das mit dem rechten Arm wollte er nicht glauben, der Herr Baumann. Und deshalb hat er dieses Bild gerne veröffentlicht, aber seitenverkehrt. Jetzt war sie wieder links. Aber wer die Architektur kennt an der Klagemauer, der weiß, dass das Quatsch ist. Also, nun hat der Sohn zum ersten Mal die Tefillin angelegt und ist stolz darauf, sie tragen zu dürfen. Hören und tun. Grundpflicht jüdischen Glaubens. Bar Mitzwa, Sohn der Pflicht. Dazu gehört auch vorher das Einhüllen in das Gebetstuch oder den Gebetsmantel, den Talit. Ich habe Ihnen gesagt, wie Mose und Elia es taten, als sie die Wirklichkeit Gottes erlebten. 2. Mose 3, Vers 6, 1. Könige 19, Vers 13. Am Talit sind an den Ecken die Schaufäden, die Tzitzit, angebracht, die den Betenden an seine Glaubenspflicht erinnern sollen. 4. Mose 15, 37 bis 40, Stichwort Tzitzit. Das Anlegen der Tefillin wird von Segensworten begleitet. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch deine Gebote und uns befohlen, die Tefillin anzulegen. Ein anderes Wort, das beim Binden der Riemen gesprochen wird, ist der großartige Zuspruch Gottes. Ist sogar ein Treuegelöbnis Gottes für sein Volk Israel, an dem jeder aus seinem Volk teilhaben darf. Und heißt: Ich traue dich mir an ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. Und jetzt wissen Sie, warum im Alten Testament Israel oft als Braut Gottes, als Eheweib Gottes bezeichnet wird, symbolisch, das zu Hure wird, wenn es anderen Göttern nachrennt. Nun die Tora-Lesung. Für die feiernde Familie und auch für die Gemeinde ist es ein Höhepunkt, wenn der Bar Mitzwa zur Tora-Lesung aufgerufen wird. Vorher wurde die Tora-Rolle aus dem geöffneten Toraschrein geholt, durch die Gemeinde getragen und dazu gesprochen: Dies ist die Lehre, die Mose vor die Kinder Israel gelegt hat auf Befehl Gottes. Ein Baum des Lebens ist sie denen, die an ihr festhalten. Wer sie ergreift, ist glücklich. Ihre Wege sind Wege der Lieblichkeit. Auf allen ihren Pfaden ist Friede, langes Leben, in ihrer Rechten und in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Gott will um seiner Gerechtigkeit willen, dass er die Tora groß macht und verherrlicht. Dann wurde die Tora-Rolle zur Bima oder zum Almemor, ich sagte das, den erhöhten Tisch auf dem Podest vorne in der Synagoge, getragen und geöffnet und bis zu dem Abschnitt gerollt, der jetzt zur Vorlesung kommen soll. Der Bar Mitzwa wird nun gewürdigt, zur Tora hinaufzusteigen und den gegenwärtigen Abschnitt zu lesen, wobei er den hebräischen Buchstaben mit einem Tora-Zeiger nachgeht. Mit Spannung wird die erste Lesung des Bar Mitzwa verfolgt, mindestens von seinen Angehörigen. Hoffentlich stottert er nicht oder verliest sich. Und so, Sie kennen ja so die Aufregung eines jungen Menschen in einem solchen Fall, da hinten die ganze Gemeinde Gottes, nicht? Vielleicht 50, vielleicht 80 oder noch mehr. Und jetzt soll, und fehlerfrei. Und dafür hat er diesen Text, der jetzt gelesen wird von ihm, vorher einstudiert. Wochenlang trainiert, dass er es im Schlaf sprechen konnte. Denn das war der heilige Augenblick in seinem Leben, der erste heilige große Augenblick. Die Beschneidung war es natürlich noch viel mehr, aber die hatte er ja verstandesmäßig nicht mitbekommen. Am Anfang seiner Lesung sprach der Bar Mitzwa das übliche Segenswort über die Tora. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns erwählt hat aus allen Völkern und uns die Tora gegeben. Gelobt seist du, ewiger, der die Tora gegeben. Zum Schluss der Lesung dann in ähnlicher Weise: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns die Lehre der Wahrheit gegeben und ewiges Leben in uns gepflanzt hat. Gelobt seist du, ewiger, der die Tora gegeben. Eine anschließend häusliche Feier mit Überreichung von Geschenken, guten Wünschen und einem festlichen Essen, wie dies auch bei christlichen Konfirmationsfeiern üblich ist, will die Verbundenheit mit der Familie und ihren geladenen Gästen festigen. Das Tischgebet vor dem Essen wurde von dem nun erwachsenen Sohn gesprochen. Bei frommen Familien ist es üblich, dass der Bar mit zwar am Tisch noch eine frei vorgetragene Tora-Betrachtung aufsagt, die vorbereitet und eingeübt wurde. Bat Mitzwa, die Tochter der Pflicht. Im Gegensatz zur jüdischen Orthodoxie, in der die Frau für eine aktive Beteiligung am Gottesdienst nicht zugelassen wird, wurde im Reformjudentum, das so etwa 200 Jahre erst besteht, die Bat Mitzwa-Feier für Töchter eingeführt. Hier gilt auch bei den Gottesdiensten nicht mehr die getrennte Sitzordnung, bei der die Frau auf der Empore oder hinter einer gestellten Wand Platz zu nehmen hat. Mit vollendetem 12. Lebensjahr, also bei der Tochter, also auch wenn sie 13 wird, gilt die junge Frau als im religiösen Sinne eigenverantwortlich. Entschuldigen Sie mal, da war ein Rechenfehler von mir. Das vollendete 12. Lebensjahr ist der 12. Geburtstag, gell? Also ein Jahr früher. Nun gilt sie im religiösen Sinne eigenverantwortlich und kann auch im Gottesdienst Aufgaben ausführen. Für die Orthodoxie bleibt dies bis heute ein Ärgernis, zumal die Frau auch hier im Reformjudentum zur Tora-Lesung aufgerufen wird. Im Neuen Testament lesen wir von einem Aufenthalt Jesu mit seinen Eltern in Jerusalem bei einem Passafest. Lukas 2, Vers 4 und folgende. Das war keine Bar Mitzwa-Feier, zumal Jesus erst 12 Jahre alt war. Doch war es Brauch, Jungen in diesem Alter den Weisen in der Synagoge beim Tempel vorzustellen und von ihnen ein Segenswort zu erbitten. Die Art, wie hier ein Gespräch geführt wurde zwischen dem 12-jährigen Jesus und den Weisen, den Oberrabbinern, entspricht ganz einem Disput mit Gelehrten in Toraschulen. Also Jesus muss außerordentlich begabt und intelligent gewesen sein. Kein Wunder, nicht, woher er kommt. Heute in Jerusalem, gegenwärtig ist es möglich, eine Bar Mitzwa-Feier in Jerusalem an der Westmauer des ehemaligen Tempelbezirks zu erleben, fälschlich Klagemauer. Sie wird wie in der Synagoge durchgeführt, wobei der Gefeierte die Tefillim angelegt und den Talit umgelegt hat. Ein Vorlesetisch steht bereit, auf dem die Tora-Rolle entrollt wird. Nur die Frauen sehen und erleben dies aus der Distanz, da dieser Teil für Juden heilige Stätte ist und nicht für Frauen bestimmt. Falls Sie das mal erleben, eine Bar Mitzwa-Feier an der sogenannten Klagemauer, haben Sie großes Glück gehabt. So, jetzt habe ich Ihnen aber was zugemutet. Meine Güte, und Sie haben das ausgehalten. Ich hatte mich schon unterwegs überlegt, ob ich nicht die Bar Mitzwa-Feier weglasse, damit Sie mit der Beschneidung allein zufrieden sind. Aber ich habe Sie ja gefragt. Ich bin unschuldig, gell? Soweit dies. Danke für die Blumen. Das war meine Aufgabe. Schauen Sie, ich biete mich ja nirgends mehr an. Aber wenn ich gerufen werde, kann ich nicht Nein sagen. Also, hier werde ich ja immer noch gerufen. Und so haben Sie also die Möglichkeit, eine Seminarstunde zu erleben oder erlebt zu haben. Bitte.
Bekommt der Junge die geschenkt?
Ja, natürlich. Ja,
ja,
sicher. Darf ich Sie bitten, das Letzte noch mal etwas lauter zu sagen? Wissen Sie, ich bin schwer.
Also, wenn der Junge merkt, ich bin in Sünde gefallen, findet er das dann anders, wenn er kommt?
Nein. Die wird so gebunden, wie es Tradition ist. Nicht anders. Und sie hat auch mit der Sünde nichts zu tun. Mit der Sünde hat was ganz anderes zu tun. Wie kommt der Jude in den Himmel, gell? Aber wissen Sie, ich kann ja jetzt nicht das auch noch behandeln. Dazu brauchen wir noch mal eine Stunde. Und ich bin also nur noch heute Abend dran. Ich habe also schon die Sache mit dem Talis, mit dem Talit, mit dem Gebetstuch weggelassen. Die bringe ich dann heute Abend noch bei der Hochzeit. Die jüdische Hochzeit unter der Chuppa. Das ist dann heute Abend dran. Und dann morgen früh verschwinde ich. Also Sie können nur noch heute meinen kleinen Büchertisch da abräumen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für allen Zuspruch, den ich von manchen von Ihnen immer bekomme. Und ja, gesegnete Mahlzeit.